Ein Junge hat Geburtstag und wünscht sich etwas natürlich zum Geburtstag. Ein Fahrrad. Und er sagt sich, ich sage es nicht nur meinen Eltern, sondern ich gebe richtig Gas und bete dafür, dass es wirklich ein Fahrrad wird und nicht so was anderes Komisches, was er gar nicht will. Also, er betet zu Gott, zu Jesus, dass das klappt mit dem Fahrrad. Der Geburtstag kommt immer näher, er betet noch intensiver und eindringlicher zu Jesus und der Tag des Geburtstags kommt und er bekommt kein Fahrrad. Ist sauer, stampft ein bisschen auf, bis er dann traurig und sauer auf einmal merkt, hey, Weihnachten ist doch gar nicht weit weg. Ich versuche das Ganze nochmal. Ich wünsche mir das Fahrrad jetzt zu Weihnachten. Wollte anfangen zu beten und meint, oh Moment, ich habe es ja schon bei meinem Geburtstag versucht. Hat ja nicht geklappt, lohnt sich anscheinend nicht. Und grübelt also, was er denn tun kann, damit er diesmal wirklich hundertprozentig sein Fahrrad bekommt. Er überlegt und überlegt, es wird Nacht, nächster Tag ist noch Schule, geht zur Schule, kommt auf einmal am Grundstück vorbei, da ist so eine Maria-Statue. Auf dem Grundstück, an dem er vorbeigeht, klingelt, hat nämlich eine Idee und fragt, ob er sich die Statue von Maria mal leihen könnte. Ja, kann er sich leihen, kann er haben, er nimmt sie mit, wickelt sie in Papier, schiebt sie in die unterste Schublade seines Schrankes und betet. Jesus, pass auf, ich habe deine Mutter. Wenn du sie wiedersehen willst, schenk mir mein Fahrrad. Weihnachten geht ja wirklich um Geschenke. Und das ist gut, mit einem Lächeln anzufangen, dass man nicht denkt, auch in der Kirche wird es langweilig, das bringe ich irgendwie hinter mir und danach gibt es lecker Essen oder eben Bescherung. Weihnachten geht es tatsächlich um Geschenke. Und das ist ja alles schön und gut. Ich mag das auch am Weihnachten. Die ganzen Kekse, die leckeren Essen, das Zusammensein mit Familie und Freunden, das Singen natürlich auch in den Gottesdienst gehen, finde ich spitze und schön. Aber das ist alles nur Verpackung. Das ist alles nur Verpackung. Das ist nicht der Kern der Sache, warum wir heute hier sind und warum weltweit Weihnachten gefeiert wird. Einer aus Australien, der immer unseren Gottesdienst sieht und die Gedanken, so die täglich bei uns reingestellt werden, der sagte, bei uns wird auch Weihnachten gefeiert, am Strand mit Barbecue unter Palmen. Weltweit wird gefeiert, aber nicht wegen der Geschenke, nicht weil einer Fahrrad kriegt oder Lego, Playmobil oder ein paar Ohrringe oder ein neues Auto oder ein neues Haus, sondern deswegen. Wegen diesem kleinen Kind in der Krippe wird gefeiert. Da muss also irgendwas Besonderes an diesem Kind dran sein, das so viele Menschen weltweit feiern. Was verbindet ihr mit Jesus Christus? Was fällt euch spontan dazu ein? Was er gesagt hat, was er gemacht hat, was er vorhat, ob er nochmal wiederkommt? Was fällt euch dazu ein? Ich stelle euch dieses Kind nochmal vor, weil es unendlich wichtig ist. Eigentlich braucht er ja nicht vorgestellt werden. Und dann merken wir aber doch, es macht Sinn und ist nötig, dass wir ganz klar wissen und erkennen und verstehen, wer das denn ist, dieses Kind in der Krippe. 1600 Jahre bevor er geboren wird, geht es los im Alten Testament. Prophezeiungen, dass er geboren werden wird. Bis 400 Jahre vor seiner Geburt. Insgesamt sind es im Alten Testament über 300 Prophezeiungen, die auf die Geburt von Jesus Christus hinweisen. Eine habt ihr heute gehört. Jesaja sagt, 700 Jahre bevor er geboren wird, euch wird ein Kind geboren von einer Frau und auf diesem Kind liegt die Last der ganzen Welt. Er wird Wunderrat genannt, Gottheld, ewig Vater. Er ist das Licht in der Dunkelheit. Und wenn ihr nichts anderes mitnehmt heute, dann bitte diese eine Sache, dass Jesus Christus, der in der Krippe liegt, das Licht in der Dunkelheit ist. Und zwar in eurer, in deiner und in meiner Dunkelheit. Und das alleine ist es schon wert, darüber nachzudenken. 300 Prophezeiungen, dass er geboren wird. Wo er geboren wird, wie er gelebt hat, wie er sterben wird, dass er auferstehen wird, alles vorhergesagt. Und dann wird er geboren in Bethlehem unter ganz erbärmlichen Umständen. Seine Mutter, Maria, haben wir eben schon von gehört, ist jedem bekannt. 2024 Jahre nach seiner Geburt weiß jeder, wer seine Mutter ist. Maria, Gott sein Vater im Himmel, Gesundheit, ist der Autor eines Buches, der Bibel, die unangefochten, seitdem es überhaupt Bücher gibt, auf der Bestsellerliste Nummer 1 ist. Sein Stiefvater Josef hat ihm das Tischlern beigebracht. Er war Profi, wenn es darum geht, Fische zu fangen. Jesus Christus. Er konnte auf dem Wasser gehen, er konnte Wasser in Wein verwandeln. Und mit einem Wort alleine konnte er eine Naturgewalt zum Stillstand bringen. Mit 2 Fischen und 5 Broten speiste er 5000 Menschen. Das muss ihm einer nachmachen. Er bezwang den Tod, er weckte mehrere Menschen zum Leben. Er hatte nie eine Schulausbildung und wurde doch Lehrer genannt. Er hatte keine Armee und trotzdem, selbst als Baby, war er so gefürchtet, dass Herodes alle unter 2-Jährigen umbringen ließ, nur weil er Angst hatte vor einem neuen König. Sie versuchten ihn zu beseitigen. Sie nagelten ihn ans Kreuz. Immer noch das kleine Kind aus der Krippe. Sie verschlossen ihn in einem tollen Grab, Stein davor, versiegelt. Sie dachten, sie wären ihn los. Aber dieses Kind in der Krippe steht wieder auf nach 3 Tagen und lebt. König aller Könige, Alpha und Omega, Anfang und Ende, Hoffnung in der schwärzesten Nacht deines Lebens. Licht in der Dunkelheit. Das ist Jesus Christus. 2,6 Milliarden Menschen tragen seinen Namen und behaupten, ich bin Christ. Und das Interessante ist, wir denken in Deutschland, die Kirche geht den Bach runter, der Glaube auch. Wer genau hinsieht, der merkt, das ist nicht so. Die Kirche wächst, der Glaube an Jesus Christus wächst, außer in Europa. Das sollte uns zu denken geben, dass es gerade wirtschaftlich in Europa bergab geht. Könnte es da einen Zusammenhang geben? Überall anders wächst die Kirche, nur nicht in Europa. Da stimmt doch was nicht. Leute jubeln, dass hier immer weniger Menschen in die Kirche gehen, merken aber nicht, dass das auch andererseits Konsequenzen hat in unserem Leben. Es gibt ungefähr 2,5 Millionen Kirchen weltweit, die sein Markenzeichen, das Kreuz, als Symbol tragen. 2,5 Millionen Kirchen weltweit. Er ist der Einzige, der den Tod besiegt hat und nach 3 Tagen wieder aufersteht. Er ist der Einzige, der uns in unserer Angst vorm Sterben Hoffnung geben kann. Und das ist Jesus Christus, den wir heute feiern. Und vielleicht fallen euch noch mehr Geschichten ein, Berichte aus der Bibel, die ihr kennt, die ihr noch hinzufügen könnt. Es geht nicht darum, wer mehr weiß, aber es geht darum, dass wir wissen, wer das Kind in der Krippe ist. Weil wenn das wirklich stimmt, dass Jesus wirklich der ist, der er behauptet zu sein, nämlich Gottes Sohn, der, der den Tod besiegt hat, der das Licht in die Dunkelheit ist, der uns Hoffnung gibt, auch in jeglicher Angst und in jeglichen Sorgen, dann ist es entscheidend, dass ich das weiß. Und dann ist es entscheidend, dass du das weißt. Weil dann heißt es, ohne ihn ist alles verloren. Wenn er das einzige Licht in der Dunkelheit ist, dann brauche ich dieses Licht. Lasst euch das nicht entgehen. Wenn ihr heute Zeit habt, dann denkt noch mal drüber nach. Seid dankbar, wenn ihr an ihn glaubt. Und wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie ihm Bitte direkt. Meiner Erfahrung nach antwortet er, wenn man ihn denn direkt anspricht. Denn das ist das größte Geschenk, was ihr machen könnt. Was schenkt man denn einem Kind, der der König der Welt ist, der das Universum regiert, der alles geschaffen hat? Was will der schon für ein Geschenk haben? Der hat doch alles. Aber deine Zeit hat er nicht. Und dein Herz hat er vielleicht auch nicht. Und das ist das, was wir Gott zum Geschenk machen können. Was wir Jesus zum Geschenk machen können. Zeit, und toll, dass ihr hier seid, ihr nehmt euch nämlich gerade Zeit für ihn. Und ihr könnt euch Zeit nehmen und euch diese Sache wie Maria durchs Herz gehen lassen. Ob da nicht doch was Wahres dran sein kann. Stellt euch mal vor, diese Magier aus dem Morgenland, die nehmen sich Zeit, und zwar jede Menge. Die reisen von weit her an und denen ist es egal, ob sie zu Hause das Mittagessen verpassen oder mal kurzzeitig von der Familie getrennt sind, denen ist das egal. Die Hirten lassen die ganze Herde zurück auf dem Feld, die nehmen sich Zeit dafür, um zu gucken, was die Engel gesagt haben und überprüfen das. Die Story von Jesus, der Bericht, der lässt sich also überprüfen. Wenn ich mir Zeit dafür nehme, wenn ich meine Zeit mit anderen Dingen verplemper, werde ich nie herausfinden, ob das stimmt mit dem Kind in der Krippe. Wenn ich mir Zeit nehme, redet er mit mir. Das kann ich euch weiter sagen. In der dunkelsten Dunkelheit bringt Jesus Licht hinein, weil er sagt es selber. Ihr glaubt mir nicht, dann überprüft es doch bitte. Die Jünger sind doch alle nicht so bekloppt gewesen und haben sich umbringen lassen wegen einer ausgedachten Geschichte. 12 Jünger, 11 sind auf brutalste Weise gestorben. Es war nicht nur Jesus, der am Kreuz elendig umgebracht worden ist. 11 von 12 Jüngern sind eines unnatürlichen Todes gestorben. Viele sagen ja, die Jünger haben sich die Geschichte ausgedacht, alles zusammengereimt. Diese 300 Prophetien aus dem Alten Testament irgendwie haben wahr werden lassen, was schon mal nicht geht. Und dann sollen sie behauptet haben, dass Jesus auferstanden ist. Aber würdet ihr euch wegen einer Lüge umbringen lassen, mit dem Schwert vierteilen lassen? Die wurden gefoltert. Da hätte ich aber reißausgenommen und gesagt, ich glaube da nicht dran. Aber wenn ich den Auferstandenen gesehen habe, live mit meinen eigenen Augen, dann wäre mir egal, was Menschen mit mir machen, weil ich weiß ja, was nach dem Tod kommt. Der Einzige, der eines natürlichen Todes gestorben ist, war der Jünger Johannes. Alle anderen gevierteilt, geköpft mit dem Schwert, gefoltert, Kopf umgekreuzigt. Ihr könnt die ganze Liste irgendwo im Internet nachschauen. Das mache ich nur, wenn es wahr ist. Und da muss doch wohl ein Funken Wahrheit dran sein. Die Evangelien, die sind belastbar, die sind überprüfbar, ihr könnt rangehen. Die Geschichte von Jesus ist wasserdicht. Tut es bitte, wenn ihr Zweifel habt, wenn ihr die Sache in Grund und Boden kritisieren wollt. Schaut sie euch an, es funktioniert nicht, weil es die Wahrheit ist. Und dann kommt Freude auf. Weil wenn Jesus dann wirklich da ist, das ist ja das Versprechen, auch heute Abend, dann habe ich etwas entgegenzusetzen gegen die Dunkelheit dieser Welt. Und sie ist dunkel. Soll ich denn verzweifeln, wenn irgendein Bekloppter durch den Markt von Magdeburg fährt und Menschen umbringt? Soll ich mich einschließen, weil ich Angst davor habe, mir könnte was passieren? Mir kann jederzeit was passieren. Nächstes Jahr sind bestimmt nicht mehr alle hier, die hier sitzen. Das wissen wir alle. Und das muss nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun haben. Das Leben ist gefährlich. Da braucht es nicht einen Verrückten, der durch den Weihnachtsmarkt fährt. Wir wissen es und Jesus sagt, ich bin bei dir, alle Tage bis an der Weltende. Lasst euch das nicht nehmen. Es gibt so viel zu erzählen von Jesus. Ich könnte so viele Geschichten erzählen von Menschen, die ihn erlebt haben und die ihr Leben umgekrempelt haben, weil er wirklich da ist. Johannes schreibt zum Schluss seines Evangeliums, es gibt noch so viel, was ich über Jesus schreiben möchte, aber es würde alle Bücher füllen. Jesus hat nichts aufgeschrieben, aber nach seinem Tod gab es über 10.000 Dokumente über sein Leben, über das, was die Menschen mit ihm erlebt haben, dass man sagen muss, wer sich auskennt, das dürfte die Papiervorräte der damaligen Zeit fast aufgebraucht haben. 10.000. Heute wären das SMS und WhatsApp und Bilder hin und her. Damals war das nicht anders. Da hat man nur das Medium genutzt, was da war. Lukas schreibt, ich habe mir die Sachen alle nochmal angeschaut, die es gibt über Jesus. Habe jede Geschichte, die aufgeschrieben ist, vor mir überprüft und habe es nochmal für dich, Theophilus, zusammengefasst in der richtigen Reihenfolge. Damit du was hast, woran du glauben kannst, wo du festhalten kannst, was stimmt und belastbar ist. Petrus schreibt, wir waren noch nicht doof in seinem zweiten Brief in Kapitel 1. Wir waren noch nicht doof und sind ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Wir haben es so mit eigenen Augen gesehen. Glaubt uns bitte, wir waren dabei. Lasst euch bitte nicht ins Boxhorn jagen mit anderen Geschichten über Weihnachten, den Weihnachtsmann und dass er mit Rentieren umherfliegt. Alles schön und gut. Finde ich auch zum Schmunzeln. Red One, wer ihn gesehen hat. Alles nur Hülle und Verpackung. Alles am Kern der Sache vorbei. Der Kern ist und bleibt das Kind in der Krippe mit dem Namen Jesus Christus. Und ihr habt einiges heute zu hören gekriegt, was euch hoffentlich ins Nachdenken bringen sollte. Er lebt, er ist da, sonst würde ich mich hier vorne nicht zum Trottel machen und euch davon erzählen. Weil es mir ein Herzensanliegen ist. Weil ich ja selber gemerkt habe, dass es stimmt. Bin ich Pastor geworden, um Kohle zu verdienen? Ganz nett, dass es ganz gut bezahlt wird, ja. Aber das ist doch nicht der Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, dass ich mir den Mund fusselig rede, damit ihr ins Nachdenken kommt, ob es Jesus wirklich gibt oder nicht. Und wenn ihr das tut und euch hinsetzt heute Abend, und sei es nur eine Minute, dann habe ich das erreicht, was mein Job ist. Euch neugierig zu machen. Euch dazu zu kriegen, zu sagen, hey, das ist doch nicht nur Tradition, das ist nicht doch ein tolles Märchen, sondern da muss mehr dahinter stecken. Sonst würde hier doch Pastor Marc Gommlich nicht vorne hier so viel davon erzählen. Soll ich noch weitermachen? Da nickt einer. Ich könnte, weil es mir ein Herzensanliegen ist. Ich kann euch sagen, dass wirklich in der tiefsten Dunkelheit Menschen an Jesus festhalten. Aileen, die mir geschrieben hat und die treue Zuschauerin über Internet ist, die hat so viele Krankheiten, dass ich einfach fast am Weinen bin, wenn ich ihre Mails lese. Das zerreißt einem das Herz, wenn man nicht mehr sich bewegen kann. Und die hält fest an diesen Jesus Christus. Und ist mir dadurch zum Vorbild geworden, dass man selbst in dem größten Leid dieses Licht Jesus Christus erleben kann und festhalten kann. Tut das auch. Bestes Gebet ist, macht hoch die Tür, macht die Tor weit. Oder macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Strophe 5, ich lese mal vor. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür, dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Ein gutes Gebet für heute Abend. Und ihr findet es überall. Strophe 5, von macht hoch die Tür macht weit. Ihr werdet sehen, wenn ihr das spricht, dass Jesus einzieht in euer Herz. Das fühlt man, das merkt man. Nur man muss es halt wollen. Wer keinen Bock darauf hat, der wird das auch nicht erleben. 2,6 Milliarden Menschen glauben an Jesus Christus. Behaupten, sie sind Christen. Und bei dem Rest klopft Jesus jeden Tag an und will sich bemerkbar machen. Vielleicht bist du auf der einen Seite, oder auf der anderen Seite. Jesus Christus, das Licht in der Dunkelheit. Das ist das Kind in der Krippe, von dem Jesaja redet. Denkt mal drüber nach. Die Zeit würde ich mir nehmen. Amen. Wir singen das Lied mit dem Titel